SWR 2 Lesenswert Magazin. SWR 2 Lesenswert Magazin.
Guten Tag, mein Name ist Alexander Wasner. Langsam sind Herbst und Winter literarisch überwunden. Nur noch ein philosophisches Schwergewicht von Hans Blumenberg und Leslie Jamesons Literaturgeschichte des Rauschs. Die stammen in unserer heutigen Sendung aus dem letzten Herbst. Der Rest ist nagelneu. Bücher von Clemens Setz, Der Trost runder Dinge. Hanya Yanagiharas Debüt Volk der Bäume, das ist verspätet in Deutschland erschienen. Und ich unterhalte mich mit dem Autor und Filmregisseur Heinrich Breleur, genau das ist der mit den Filmen über die RAF und die Familie von Thomas Mann. Breleur hat sich mit Bertolt Brecht beschäftigt und dabei erfahren, auch warum Franz Kafka gerade keine Zeit für ihn hat. Und jetzt ahnen Sie sicher, warum Kurt Weill unsere Musik beisteuert. Er ist als musikalischer Partner Brechts dafür wie gerufen. Titel der 20er, arrangiert in den 80ern auf einer wunderbaren Platte Lost in the Stars. Zum Beispiel dieser Song What Keeps Mankind Alive von Tom Waits.
You gentlemen who think you have a mission. Purge us of the seven deadly sins. Should first sort out the basic food position, then start your preaching. That's where it begins. Your lot who preach restraint and watch your waist as well, should learn for once the way the world is run. However much you twist, or whatever lies that you tell, food is the first thing, morals follow on. So first make sure that those who are now starving get proper helpings when we all start carving. What keeps mankind alive?
Ich weiß noch, dass ich an dem Tag recht früh erwachte. An Träume erinnere ich mich nicht. Ich zog mich an und trat auf den Balkon. Es wurde gerade hell, aber die Sonne war noch nicht ganz aufgegangen. Ein leichter Wind bewegte die Katzenminze. Ich rauchte eine Zigarette und studierte dabei eine dämmerungsträge Spinne, die etwas oberhalb des Geländers in ihrem schon halb aufgegebenen Nachtnetz hing. Es war später März und auf der Hausmauer war viel los. Die Feuerwanzen klebten schon wieder am Hinterteil zusammen. Das ist der erste Absatz eines neuen Bandes mit Erzählungen und geschrieben hat den Clemens Setz, 36-jähriger Schriftsteller aus dem österreichischen Graz. Das Buch heißt Der Trost runder Dinge und ich spreche darüber mit Maike Fessmann, Literaturkritikerin aus Berlin. Frau Fessmann, wie finden Sie denn den Einstieg in dieses Buch?
Ja, das ist eine wunderbare erste Seite, die nicht nur diese Erzählung eröffnet, sondern auch so eine Einstimmung für diesen ganzen Erzählungsband ist. Was Sie jetzt vorgelesen haben, dieser Schriftsteller, der geht auf seinem Balkon und er muss leider zu einem Literaturfestival reisen nach Kanada. Und natürlich hat er keine Lust dazu, aber er braucht das Geld. Und er muss sich überwinden zu starten. Er hat sein iPhone dabei, seine Freundin schickt ihm noch Nachrichten. Er löst sich ganz, ganz, ganz schwer aus diesem Kontext. Und man merkt, dass von Anfang an geht es um Geborgenheit und Ausgesetztsein. Dieser kleine Balkon signalisiert Geborgenheit, aber selbst die Autos, die vor dem Haus stehen, die blinken, hinter jeder Windschutzscheibe blinkt eine kleine Raumstation, heißt es. Und dieses
großartiges Bild.
Und dieses Geborgenheitsbild nimmt er mit auf den Flughafen und natürlich, der Flug startet nicht, weil immer wieder was dazwischen kommt. Glücklich kehrt er nach Hause zurück. Aber zu Hause ist es nicht mehr so, wie er sich's vorgestellt hat, sondern alles sieht ganz fremd aus. Überall lagern fremde Gestalten. Und er entdeckt, dass seine Freundin in seiner Abwesenheit sehr viel glücklicher ist als in seiner Anwesenheit.
Und dann taucht dauernd, was ich jetzt glaube, für dieses Buch auch wie eine Überschrift lesen zu können, tauchen halt dauernd diese Bildschirme auf. Also er schreibt Textnachrichten, er guckt sich Sachen an und er hat auf einmal so eine andere Außenwelt, die da noch mit reinspielt in diesen Bereich rein und man hat so eine merkwürdige Art des Nichträumlichen da, oder?
Ja, genau. Also die Welt ist technisch vermittelt, die Wahrnehmungen sind technisch vermittelt, so wie das mittlerweile ja auch ist, dass wir unsere Wahrnehmungen eigentlich nur noch über Bildschirmoberflächen exerzieren, ja.
Und dann hat man auf die Art und Weise so eine Art dauernde Transzendenz, die Clemens setzt da Bauten. Das ist ja nun wieder eine extrem literarische Kategorie.
Interessant finde ich, es gibt eine tolle Formulierung in dieser Erzählung, dass er sagt, der Abscheu vor sich selbst, den versucht er zu überwinden, der Erzähler, indem er ihn ins Irreale steigerte.
Ach ja.
Und diese Figuren, also er hat eigentlich so Grundkonstellationen sind eigentlich Versehrtheit, Angst, Paranoia, Einsamkeit. Und ich glaube, er hat zwei Erzählstrategien, um mit diesen Gefühlen umzugehen. Die eine Methode ist diese Übersteigerung ins Irreale. Es wird immer unwirklicher und bizarrer, absonderlicher. Und die andere ist Beschwichtigung durch tröstliche Dinge, zum Beispiel durch die runden Dinge, die wir ja auch schon im Titel haben, der Trost runder Dinge.
Ja, die tauchen aber auch in so einer leicht verfälschten Form auf. Irgendwo heißt es dann, die rund sind diese Dinge deswegen, weil halt Schnee alles überpudert hat, also sie so halb unsichtbar sind. Man muss sie schon verstecken, damit man nicht verzweifelt ist, oder?
Na, so ist es in einer Geschichte, die auch so merkwürdig ineinander verdreht ist. Eine Mutter mietet Männer für Sex, aber nur deshalb, damit sie diese Männer in das Zimmer ihres schwerbehinderten Sohnes führen kann. Und dann zu ihnen sagt, hier möchte sie mit ihnen schlafen. Und die Männer weigern sich. Und an der Reaktion der Männer, dass die nämlich sagen, oh, der sieht doch alles, die möchte sie eigentlich haben, weil diese Reaktion ihr zeigt, dass dieser Sohn, der längst von allen abgeschrieben wird, tatsächlich noch Wahrnehmungen hat. Oder dass es Leute gibt, die sich in ihrer Panik vorstellen, der Sohn würde etwas wahrnehmen.
Clemens Setz hat ja bis zu seinem 16. Geburtstag nur am Computer gesessen und nie irgendwas gelesen und dann erst angefangen, sich mit Büchern zu beschäftigen.
Ja, das glaubt man sofort. Ich meine, er hat ja auch Mathematik und Germanistik studiert und hat dann, ich glaube, über die Entdeckung von Ernst Jandl ist er abgebogen und hat plötzlich Interesse an Literatur bekommen. Also im Vergleich zu seinem früheren Erzählungsband, Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes, für den er damals den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen hat, ist dieser Band, finde ich, weniger anspielungsreich in Hinsicht auf die Literaturgeschichte. Er ist sehr viel selbstverständlicher in die Wirklichkeit eingebettet und spielt mit den Dingen, die zu unserem Alltag gehören. Wir nehmen ja alle die Wirklichkeit über Bildschirmoberflächen wahr. Wir können uns nicht vorstellen, ohne Smartphone unterwegs zu sein. Der Mann, wenn er sich, der Schriftsteller der ersten Erzählung, wenn er sich vorstellt, dass er jetzt in dieses Flugzeug rein muss, dann hat das Gefühl, er gerät in ein Loch, in dem er gar nicht existiert, weil eben sein Kontakt zur Außenwelt abgeschottet ist und er kann nur noch auf seine Knie gucken und seine Arme gucken und ist mehrere Stunden ganz mit sich alleine. Das findet er entsetzlich.
Ich musste wirklich häufig an diese trostlosen, hoffnungslosen Welten von Franz Kafka denken beim Lesen. Nicht, weil er jetzt unbedingt so ähnlich schreibt, aber weil die Bilder alle so eigentlich in Labyrinthe reinführen und in komische Ecken des Universums. Und dann aber ist Clemens Setz ein viel freundlicherer Mensch. Es ist wie ein freundlicher Kafka.
Ja, das ist gar nicht schlecht. Er ist viel freundlicher. Ja, mir leuchtet dieser Kafka-Vergleich durchaus auch ein. Also er hat da zum Teil solche ganz kurzen Erzählungen, die fast was Parabelhaftes haben. Zum Beispiel ein Salamander, der sich auf einem Grenzstein sonnt und dann kommt ein Wanderer vorbei und der Wanderer denkt über diesen Salamander, womöglich ist der tot, weil er so reglos da sitzt. Und der Salamander wiederum denkt, womöglich ist dieser Wanderer tot, weil er so unruhig durch die Welt geistert und sein Kopf unterm Schatten hält, weil er einen Hut trägt. Also das ist schon so diese parabelhaftige Tiergeschichten, die Kafka auch hat. Aber diese Freundlichkeit und eben, wie ist im Titel mit dieser Trostbedürftigkeit? Also er sucht wirklich auch Möglichkeiten, sich und andere zu trösten, dieser Erzähler.
Woran liegt das? Liegt das daran, dass der Zustand der Welt heute vielleicht sogar noch verzweifelter ist und er als Autor gar nicht auf die Widersprüche und Katastrophendrohungen eingehen will, sondern eigentlich der Welt irgendwie ein anderes Angesicht geben will?
Also das ist schon interessant. Es gibt ja sehr viele Dystopien bei jüngeren Autoren.
Eben.
Und das taucht bei ihm durchaus auch immer wieder so auf. Also die Richtung von einer Dystopie. Also es gibt zum Beispiel auch einen Text von ihm über Fukushima. Aber er hat keine Lust, diesen Weg weiterzugehen. Und das ist, glaube ich, das Ungewöhnliche an ihm, dass er diese Surrealität und diese Bizarrerie der technischen Welt schon ausnützt und übersteigert und sie dann seltsamerweise in etwas zurückbiegt, was fast so ein bisschen was vom 19. Jahrhundert hat. Also so eine gewisse Behaglichkeit.
Es ist ja auch bei ihm so, dass diese seine Helden auch jetzt wieder alle in so unterschiedlichen Vorstellungswelten leben und man spürt da drin auch das Echo des großen Romans, Die Stunde zwischen Frau und Gitarre, wo er in einer Station für betreutes Wohnen spielen lässt, wo wirklich jeder Mensch eigentlich eine Sicht auf die Welt hat, die für viele Normalsterbliche eigentlich gar nichts mehr mit der Realität wirklich selbst zu tun hat. Und diese Vorstellungswelten, die nutzt er, denen nimmt er ein ganz großes poetisches Potenzial, habe ich manchmal den Eindruck.
Ja, das ist ja überhaupt die große Frage. Wir stellen uns immer vor, wir wissen, was der andere meint, wenn er spricht, ja. Aber wir sind ja gefangen in unseren eigenen Empfindungen und in unseren eigenen Erfahrungen und Erinnerungen. Und gerade Menschen, die eben nicht ganz so funktionieren, wie wir es für gewöhnlich halten, die haben natürlich ein unglaubliches kreatives Potenzial. Und das nützt er aus, wo immer es geht. Und es gibt auch eine Geschichte von ihm, wo ein elsässischer Soldat im Ersten Weltkrieg, die sich um einen elsässischen Soldat im Ersten Weltkrieg dreht, der sich plötzlich von einem Sternbild angegriffen fühlt und der Panik kriegt vor einem Sternbild des großen Burschen, nennt er das. Und es macht uns auch klar, dass eigentlich jedes Sternbild eine Deutungsnotwendigkeit hat. Also was wir da für Sternbilder halten, sind natürlich reine Projektionen und brauchen optische und semantische Deutung. Und man könnte zum Beispiel auf die Südhalbkugel wechseln, wenn man es hier auf der Nordhalbkugel nicht mehr aushält, weil man den Sternenhimmel hier nicht erträgt mit seinen Bildern. Also auf solche komischen Ideen kommt er die ganze Zeit.
Gibt es denn etwas, was das Buch noch inhaltlich zusammenhält? Sozusagen, ich hatte das Gefühl, dass manchmal auch Bilder zwischen den Geschichten hin und her wandern. Also die Kondensstreifen sind mir irgendwann aufgefallen, die in einer anderen Geschichte dann als diese Chemtrails auftauchen, als eine Art Verschwörungstheorie. Und so habe ich das Gefühl, dass da manchmal Tiefe sind, die sich auch durchs ganze Buch durchziehen.
Also mir ist wirklich vor allem aufgefallen, wie oft so etwas wie Trost oder Tröstlichkeit vorkommt. Ja. Also es gibt auch diesen Satz, der tröstliche Gedanke an menschenleere Städte in der Zukunft, bewohnt von Tieren, die noch eine Zeit lang mit unseren bizarren Artefakten weiterspielen. Das finde ich fast auch diese Mischung aus freundlichem Animismus und Science Fiction, ja, und
postapokalyptische Idylle.
Das ist ein wunderbarer Ausdruck. Eine postapokalyptische Idylle zusammen, ja.
Ja, also ich habe jedenfalls spontan gedacht, es kann kein anderes Buch in dieser Woche das SWR-Buch der Woche sein als dieser freundliche Erzählungsband. Wie würden Sie ihn abschließend bewerten?
Ja, unbedingt empfehlenswert, allerdings keine Wohlfühlliteratur, trotz des Trostes im Titel.
Keine Wohlfühlliteratur?
Keine Wohlfühlliteratur, ganz bestimmt nicht. Es ist trotzdem eine Literatur, die die Fremdheit und die Bizarrerie der Existenz ins Zentrum stellt und erst dann mit dem Trost hinterherkommt. Ja.
Vielen Dank. Ich sprach mit Maike Fessmann über Clemens Setz, Der Trost runder Dinge. Das SWR2-Buch der Woche ist bei Suhrkamp erschienen und kostet 28 Euro. Und jetzt singt Marian Faithful die englische Version von Was bekam des Soldaten Weib von Bert Brecht.
What was sent to the soldier's wife? From the ancient city of Prague. From Prague came a pair of high-heeled shoes with a kiss or two. Came the high-heeled shoes from the ancient city of Prague. What was sent to the soldier's wife from Oslo over the Somme? From Oslo there came a collar of fur. How it pleases her, the little collar of fur from Oslo over the Somme.
Die Auseinandersetzung mit den Eltern hört ja für viele Menschen nie auf. Für Barbara Honigmann zum Beispiel. In ihrem 2004 erschienenen Buch »Ein Kapitel aus meinem Leben«, da erzählte sie die Geschichte ihrer Mutter Lizzie. Die lernt während des Zweiten Weltkriegs im englischen Exil den Doppelagenten Kim Philby kennen und geht eine Ehe mit ihm ein. Nun, 15 Jahre später, hat sich die in Berlin geborene und heute in Frankreich lebende Barbara Honigmann schreibend mit ihrem Vater auseinandergesetzt. Georg, so der Titel des neuen Buchs. Es kreist um den schwer zu ergründenden Charakter eines Mannes, dem die unseligen historischen Wendungen des 20. Jahrhunderts wieder und wieder alle Sicherheiten genommen haben. Christoph Schröder hat Georg gelesen.
Wir lernen Georg zu Beginn der 1960er Jahre, kurz nach seinem 60. Geburtstag, kennen. Seine 14-jährige Tochter, die Ich-Erzählerin, besucht ihn in seinem neuen Zuhause. Es ist ein möbliertes Zimmer im südöstlichen, beinahe schon ländlichen Berliner Vorort Hirschgarten. Dorthin hat es den Vater nach diversen gescheiterten Ehen nun verschlagen. Und er ist an diesem Tag anders, als die Tochter ihn kennt. Sonst erzählt er Anekdoten aus seinem Leben, aus seiner Schulzeit im Odenwald, von seiner Mutter und seinem zu früh gestorbenen Bruder oder von seinen abenteuerlichen Aufenthalten in verschiedenen Ländern. An diesem Samstag muss die Tochter das Gespräch in Gang halten, bis es bei einem Spaziergang schließlich zu einem ungewöhnlichen emotionalen Ausbruch kommt.
Aber jetzt ging er neben mir und weinte. Und als wir später in das möblierte Zimmer zurückgekehrt waren, briet er mir ein Spiegelei auf der elektrischen Kochplatte. Und danach begleitete er mich zum S-Bahnhof, obwohl er mich sonst immer mit dem Auto zu meiner Mutter zurückbrachte. Aber jetzt fehlte ihm wohl, ebenso wie zum Sprechen, die Kraft zum Autofahren.
Was genau an diesem Tag mit dem Vater passiert ist, darüber mutmaßt Barbara Honigmann vorsichtig und allenfalls in Andeutungen. Und das ist charakteristisch für dieses ungemein dezente Buch, dessen Autorin Spekulationen und Anmaßungen scheut, aus Respekt vor und aus Zuneigung zu dem Mann, dem sie sich anzunähern versucht. Honigmann kreist um das Rätsel, dass ihr Vater ihr ein Leben lang geblieben ist. Das macht Georg zu einer nicht unmittelbar zugänglichen Lektüre. Man muss sich gewöhnen an Barbara Honigmanns im besten Sinne altmodischen Stil, an ihre ausschweifenden Hypotaxen, in denen sie immer wieder neu ansetzt, um Genauigkeit zu erzeugen. Noch nicht einmal 160 Seiten dick ist Georg, aber es ist eine intensive Lektüre, die Geduld erfordert. Sicher, die Biografie des Vaters ließe sich anhand von Honigmanns Buch in eine chronologische Reihenfolge bringen. Geboren 1903 in Wiesbaden in großbürgerlichen Verhältnissen als Sohn eines jüdischen Arztes. Absolvent der erst Jahrzehnte später berüchtigten Odenwaldschule, geisteswissenschaftliches Studium, danach eine journalistische Karriere und das Exil in England. Diese Eckdaten deuten auf eine wendungsreiche und hochinteressante Lebenserzählung hin. Doch darum geht es Barbara Honigmann nicht, jedenfalls nicht in erster Linie. Sie sucht nach den Wendepunkten, nach den Leerstellen und Mysterien im Leben ihres Vaters. So zum Beispiel nach den Gründen für seinen regen Frauenverschleiß in Verbindung mit einer tiefen sozialen Einsamkeit.
Und nie hat er eigentlich auch etwas besessen. Er zog immer nur mit dem, was er gerade auf dem Leib trug, von einer Ehe in die andere, wohnte in den Wohnungen der jeweiligen Frau und verkehrte mit ihren Freunden, denn eigene Freunde hatte er nicht.
Zum einen ist Georg ein sehr persönliches Buch, in dem Barbara Honigmann auslotet, inwieweit das unstete Leben des Vaters auch ihren eigenen Lebensweg bestimmt und geprägt hat. Zum anderen aber steht die Biografie von Georg Honigmann paradigmatisch für den Lebensweg eines assimilierten deutschen Juden im 20. Jahrhundert. Barbara Honigmann kann die Vaterfigur auch deshalb nicht in ein einheitliches, stimmiges Bild fassen, weil die Zeitläufte den Vater selbst hin und her geworfen haben. Auf der Odenwaldschule lernt er Gedankenfreiheit und humanistische Bildung. Die Vossische Zeitung schickt ihn 1931 als Korrespondenten nach London, weil Georg wahrheitswidrig behauptet, er beherrsche die englische Sprache. Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten bleibt Georg in England und arbeitet für dortige Medien. Es ist die geradezu klassische Situation des nirgendwo Dazugehörigen, der er ausgesetzt ist. Seine Familie hat sich stets als deutsch begriffen, bis sie als jüdisch verfolgt wurde. In England wird Georg als Deutscher misstrauisch beäugt. Das kurioseste Kapitel des Buchs schildert Georgs Internierung in einem britischen Lager in Kanada. Dorthin wurden die deutschen Emigranten für eine Übergangszeit gebracht, weil es die Kriegsgefangenen, für die die Lager eigentlich gebaut worden waren, nicht gab. Wenn Barbara Honigmann versucht, sich die späteren Schwankungen im Verhalten des Vaters zu erklären, stößt sie immer wieder auf das historisch determinierte Identitätspuzzle.
Georg war zugleich misanthropisch und gesellig, bissig und charmant, immer witzig und zugleich immer ein bisschen traurig. Widersprüchliche Eigenschaften, die vielleicht von der miesen Erbschaft stammten, dem ewigen zwischen den Stühlen sitzen.
Zurück in England lernt Georg Barbara Honigmanns Mutter Alice Kohlmann, genannt Lizzie, kennen. Noch ein Widerspruch. Er, der Freigeist und Großbürger, ist zum Kommunisten geworden und deckt die Spionagetätigkeit seiner Frau, obwohl sie sich gegen das Land richtet, das ihm Schutz gewährt hat. 1946 kehrt das Paar nach Berlin zurück, in den sowjetischen Sektor. Und auch dort wiederum stößt Georg auf Misstrauen und Ablehnung.
Die deutschen Nachbarn und Kollegen beäugten die zurückgekehrten Emigranten voller Missgunst, ja Feindschaft, und unterstellten ihnen, sich im Westen ein gutes Leben geleistet zu haben, während sie die elendschweren Kriegszeiten zu durchleiden hatten.
Georg wird in der DDR bleiben und noch weitere Ehen eingehen, unter anderem mit der Schauspielerin Gisela May. Er wird das Kabarett Die Distel leiten und Sachbücher schreiben. Und trotzdem wird er auch in diesem sozialistischen Staat nie heimisch werden. Das ist das Schicksal eines Mannes, der zu einem Dauerheimatlosen geworden ist. Georg Honigmann ist 1984 in Weimar gestorben. 35 Jahre später hat seine Tochter ihm eine beeindruckende Liebeserklärung nachgetragen.
Christoph Schröder über Barbara Honigmann, Georg. Das Buch ist bei Hanse erschienen und kostet 18 Euro. Und vielleicht passt zu Georg ja der Surabaya-Johnny. Warum bist du so roh? Surabaya-Johnny, mein Gott, und ich liebe dich so. Gesungen auf Englisch von Dagmar Krause.
I had just turned 16 that season when you came up from Burma to stay. And you told me I ought to travel with you. You were sure it would be okay. When I ask how you earned your living, I can still hear what you said to me. You had some kind of job with a railway and had nothing to do with the sea. You said a lot, Johnny, all one big lie, Johnny. You cheated me blind, Johnny, from the minute we met. I hate you so, Johnny, when you stand there grinning, Johnny. Take that damn pipe out of your mouth, you rat. Surabaya, Johnny, no one's meaner than you. Surabaya, Johnny, my God, and I still love you. Surabaya, Johnny, why I'm feeling so blue. You have no heart, Johnny, and I still love you so.
Bertolt Brecht. Nach dem Abitur in den 80er Jahren dachte ich, das ist ein Name von gestern. Außer den Keuner-Geschichten war mir das alles zu sehr von der DDR Brecht-Auslegung geprägt. Aber man täuscht sich ja leicht. Gerade ist die Drei-Groschen-Oper in den deutschen Programmkinos wochenlang gelaufen. Jetzt kommt zur Berlinale die nächste große Brechtwelle. Heinrich Bröllehr, der große Filmemacher, dessen Filme über Thomas Mann und seine Familie ein Millionenpublikum erreichten, hat ihn gedreht und ein Buch dazu geschrieben, das in diesen Tagen in die Läden kommt. Heinrich Bröllehr ist jetzt wenige Tage vor der Premiere bei mir. Im Film ist Bertolt Brecht vor der Premiere der Drei-Groschen-Oper gehörig aufgeregt. Da geht's für ihn um alles. Wie ist es denn bei Ihnen?
Auch ein bisschen kitzlig, wenn ich mir vorstelle, dass ich neben unserem Bundespräsidenten sitze, 2x90 Minuten, die Nummer 1 an meiner linken Seite oder rechts. Und wie reagiert das Publikum an die 1000 Leute? Das habe ich noch nicht erlebt. Man ist immer etwas aufgeregt. Aber bei Brecht war es ja was Besonderes. Er ist dann auch oft draußen gewesen, ließ sich berichten von Leuten, die drinnen waren, wie es läuft, Aber für mich ist eben auch eine Filmpremiere aufregend, weil man zum ersten Mal sieht, wird das ein Lacher? Wie geht es hier? Ich habe einen Schauspieler kennengelernt, der damals am Deutschen Theater spielte, Hans Stetter. Der erzählte mir, dass die Weigel ihn gerne in die Mitte reingesetzt hat als Anlacher. Man brauchte offenbar auch bei Brechtstücken jemand, der zuerst loslegte. Er hat es mir vorgemacht.
Ach ja?
Er hat es mir vorgemacht, auch im Film, dass er angelacht hat.
Bertolt Brecht, wie gesagt, ist für mich ein Name gewesen, der so ein bisschen verschwunden war. Das ging mir anders als bei Thomas Mann zum Beispiel, wo ich sofort dachte, oh, endlich erzählt mir mal jemand die Geschichte schön. Jetzt habe ich so gedacht, ah, das ist spannend, da gibt es bestimmt was zu entdecken, weil den habe ich ja völlig aus den Augen verloren.
Das habe ich mir auch so gewünscht. Ich dachte mir schon, mein Teil, der lebt in uns allen, die Figur in den 60er Jahren sowieso nah an uns rangekommen, an die 68er. Aber er steht als Denkmal bei uns herum. Und dieses sollte passieren, dass das Denkmal vom Podest runterkommt und lebendig wird und ein Mensch wird, sodass man ihn in den Alltagssituationen begegnen kann, ganz anders als ideologisch beleuchtet, wie Sie vorhin zu Recht gesagt haben. Das war ein DDR-Mann, hat uns aber in den 60er Jahren nicht interessiert. Wir haben ihn als einen gesehen und erlebt, mit dem wir das Denken, das Fragen, das kritische Fragen gelernt haben.
Brecht schläft mit wirklich jeder Frau, die in diesem Film auf den ersten Minuten vorkommt und sitzt da mit mehreren Kindern dann bei Minute 10, glaube ich schon.
Ja, ich glaube, 27, 28 hatte er von 3 Frauen 4 Kinder, hat aber auch 500 Gedichte geschrieben. Er war ungeheuer produktiv. Und
in jeder Beziehung?
In jeder Beziehung, aber er hat ihnen auch allen etwas gegeben. Er war ein Dichter, der sich in die Nische stellte, seine Freunde fotografierten den Schüler und er sagte, ich komme gleich nach Goethe. Aber er kam nicht gleich nach Goethe, er war erstmal noch gar nichts, er war nur eine große Behauptung.
Sie teilen das Leben, die Biografie Brechts ein in ein vor 33 und in ein nach 45. Das wirft natürlich mehrere Fragen auf. Das eine ist, warum lassen Sie die Exilzeit weg?
Ich zeige immer diese Bewegung, das heißt Geld. Pinunzen, Pecunia.
War nicht darstellbar.
Es, Sendezeit und Geld war darstellbar. Hätten wir vielleicht machen können. Im Roman sehen Sie ja meinen Ansatz, die Grete Steffin zu erzählen. Eine ganz spannende Figur.
Es ist trotzdem auch im Buch. Es ist nur ist ein ganz schmales Kapitel.
Ja, ich sage ja, dieses, aber trotzdem, das wollte ich dann doch zeigen, was da gewesen war mit dieser wichtigsten Person, wo er so nah wie nicht sonst an das Proletariat herangekommen war, ganz dicht und sie auch entfesselt hat in gewisser Weise.
Sehr beeindruckend.
Sie hat ja auch eine gewisse Scheu gehabt. Schreib ruhig das Wort Ficken hin. Das ist ein schönes Wort. Schäm dich nicht. Und tu es auch gerne. Und dann zeigt er ihr, dass wie das auch schön sein kann und so weiter. Und hat sehr in ihr Leben eingegriffen und sie war schwer lungenkrank. Er lässt sie dann ja, musste es wohl sterben, zurück in Moskau, während er nach Amerika über Wladiwostok sich rettet, sich und die Seinen rettet. Eine sehr traurige Geschichte, aber sie sagt, geh doch. Also im Einzelnen wäre das ein Kapitel gewesen, war nicht erzählbar. Der Vorteil lag jetzt so, dass man sagte, wir können den jungen Brecht nehmen, das spielt der Tom Schilling, selbst ein Sänger, wie Brecht, der zur Gitarre alle Lieder in diesem Film selber frei gesungen hat. Und dann Klausner als zweiter Brecht, also Tom Schilling verschwindet im Exil und die erste Szene des zweiten Teils ist, Burkhard Klausner übt vor dem Spiegel in New York mit einem Anwalt seinen Auftritt für die nächsten Tage vor dem Untersuchungsausschuss »My name is Bertolt Brecht«. Und dann später, I was never a member of Communist Party.
Bee und Bidi in Augsburg ist ein Film von 1978. Das heißt, es ist ein ganzes Leben, das sich mit Brecht beschäftigt. Ist er für Sie wichtiger als die Manns?
Nein, eigentlich nicht, sondern beide sind zwei Seiten der deutschen Geschichte. Wir haben nur 3 Weltliteraturgrößen in diesem Rang. Brecht, Thomas Mann, Kafka. Alles andere ist eine andere Liga sozusagen. Und dafür habe ich mich interessiert, auch für das Andersartige. Brecht war früher Dichter in meinem Leben, aber Thomas Mann hat mich genauso fasziniert, dass einer zu sich selber geht, nur von sich erzählt und Maskenspiele macht. Er ist Josef, er ist all das, ganz alleine und weiß, das schreibt mir keiner nach. Und Brecht sagt, das sind unnütze Romane, das Beste sind seine Kurzgeschichten. Und wenn die sich begegneten, ich weiß es von einer Beerdigung in Amerika, konnte Thomas Mann sagen, da kommt ja das begabte Scheusal.
Also, wenn man jetzt in den nächsten 2 Wochen sowieso über Brecht stolpern wird, dann könnte man sich ja auch vorbereiten. Also am besten jetzt schon in den Keller gehen und bei den alten Schullektüren nachgucken, was man da so hat. Was soll man denn als erstes jetzt rausgucken? Womit fängt man heute, im Jahre 2019, die Brecht-Lektüre an?
Ja, das siebentorige Themen. Wer baut denn das siebentorige Themen zu lesen, die richtigen Fragen zu lesen oder auch nach dem 17. Juni die Bukower Elegien. Am besten die Regierung löst das Volk auf und wählt sich ein neues. Diese Dialektik, aber auch die Trauer zu sehen, dass er, der für die Arbeiterklasse Theater machen wollte, in dieser DDR eine solche Regierung hatte und nun überlegte nach der Enttäuschung, das war nicht so gekommen, wie er dachte 1953, wie er den guten Arbeiter, den guten Kommunisten, den er immer sah, das seine Hoffnung war, versöhnen könnte mit dieser Regierung, die feige ist, auch Angst hat. Und vielleicht ahnt er schon den Dialog, den er forderte mit den Massen, den sie selber tönend, wir werden jetzt mit den Massen reden, dann doch im Gefängnis machte auch, wo die Leute erstmal alle hintransportiert wurden, die so besonders aufsässig waren, oder in die Gefängnisse, wo dann die hohen Strafen kamen. Also das ist auch interessant, diese Bukow-Elegien zu lesen. Die sind sehr, sehr schön gelungen, wie er von zwei Faltboote gehen vorbei. Sie rudern im Gleichtakt und sprechen im Gleichtakt. Oder das erste Gedicht, das ich zeige, Biddy in Peking, im Allgäu Bi. Guten sagt er, morgen sagt sie. Im Leben ist so vieles zerrissen und nicht gelungen. In der Kunst fügte es stimmend und klingend zusammen, als ob es in Wirklichkeit so wäre.
Darf ich fragen, Sie sind jetzt in einem Alter, in dem manche Menschen auch schon mal an die Pensionierung denken? Oder machen Sie jetzt doch noch den Kafka-Film?
Der wird gerade gemacht, leider komme ich nicht dran, 4 Teile. Als ich mich erkundigte, war das weg. Ich war schon in Prag auf den Fersen, weil wir in Prag gedreht haben. Hochinteressanter Fall, aber gut.
Aber darf ich Ihnen einen Tipp geben, Robert Musil wäre noch frei?
Ja, aber Sie müssen auch etwas machen, wofür Sie das Geld im öffentlich-rechtlichen Fernsehen kriegen. Es ist auch immer Quotengeld. Und mit Brecht schaffe ich es, mit Thomas Mann habe ich es geschafft. Mit Bunmux habe ich es erst recht geschafft. Und davor auch immer RAF. Ich habe die Quoten schon gebracht, die Sie haben wollten. Also Hans Janke, mein Freund, sagt immer, Qualität in der Quote. Das ist es. Also ich habe einem Kollegen neulich gesagt, der dieselbe Frage stellte. Mein Gott, ich werde in ein paar Tagen 77 Jahre alt. Da sagte er nur trocken, und Clint Eastwood, 88, hat auch noch einen Film gedreht. Da habe ich gesagt, na gut, wenn Sie mich noch lassen, und das hoffe ich einfach, dann fällt mir schon noch was ein.
Heinrich Prelleurs kluger und 3-stündiger Film über Bertolt Brecht hatte gerade Premiere auf der Berlinale. In der nächsten Woche läuft er in Kinos in ganz Deutschland und am 22. Februar auf Arte, am 27. im ersten Programm. Und das Buch dazu ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Aufwendig gestaltet und auffällig günstig. 26 Euro. Und wir suchen jetzt mit Kurt Weil und Ralph Dian Chuckett den Weg zur nächsten Whiskybar. Die Amerikanerin Leslie Jamison hat vor 3 Jahren mit ihrem Buch Die Empathietests großen Erfolg gehabt. Jetzt hat die Mitdreißigerin über Alkohol, Rausch und die Geschichten der Genesung geschrieben, wie es im Untertitel heißt. Die Klarheit heißt ihr neues Werk. Barbara Dobrik hat es sehr beeindruckt.
Mit knapp 13 hatte sie ihren ersten Schwips. Mit 15 trank sie zum ersten Mal heimlich und irgendwann legte sie es auf einen Filmriss an, um, wie sie schreibt, in meinem eigenen Leben nicht anwesend zu sein. Mit 26 Jahren wird Leslie Jamison trocken, nach 7 Monaten rückfällig. Aber mit 27 schafft sie es, mit Hilfe der anonymen Alkoholiker kurz AA, wird sie dauerhaft abstinent. In ihrem Buch Die Klarheit erzählt sie die Geschichte ihrer Sucht und ihrer Rettung. Und da sie sich vorgenommen hatte, dass dieses Buch wie ein AA-Meeting funktionieren soll, erzählt sie auch Geschichten anderer Alkoholkranker, die völlig unbekannter und die zahlreicher Schriftsteller. Und das liest sich fast wie ein Who's Who der englischsprachigen Literatur. Vom Geschichtenerzählen versteht Jamieson eine Menge. Sie unterrichtet künftige Autoren an der Columbia University und während sie noch trank, verfasste sie ihren ersten Roman. Ihre Doktorarbeit hat sie über süchtige Autoren geschrieben. Dabei interessierte sie vor allem, was es auf sich hat mit dem Mythos, Literaten und Künstler würden ihre Empfindungstiefe und ihre Schaffenskraft verlieren, wenn sie aufhörten, sich zu berauschen. Bei manchen trifft das zu, bei anderen nicht. Zum leuchtenden Beispiel wird ihr Dennis Johnson. Über ihn schreibt sie, in seiner Biografie steckte genau der erzählerische Bogen, nach dem ich suchte, nämlich die Möglichkeit der Nüchternheit als kreativen Treibstoff. Man könnte sagen, beim Schreiben ginge es immer um eine Art von Hybris, nämlich um die Überzeugung, etwas Einzigartiges zu sagen zu haben und das auf einzigartige Weise tun zu können. Bei den anonymen Alkoholikern geht es um das Gegenteil, um die Erkenntnis, dass alle Trunksüchtigen etwas gemein haben und keineswegs durch ihre Sucht besondere Menschen sind. Das führt Leslie Jamieson zu einer anderen Sicht aufs Schreiben. Die Wiedergesundung, schreibt sie, gemahnte mich daran, dass es beim Geschichtenerzählen letzten Endes um Gemeinschaft geht und nicht um Selbstbetrug. Die Genesung sagt nicht, wir erzählen uns Geschichten, um zu leben, sondern wir erzählen anderen unsere Geschichte, um auch ihnen beim Leben zu helfen. In einigen Passagen sind sie ermüdend wie der redundante Monolog einer Betrunkenen. Aber vor allem bewegt das Buch durch seine beharrliche Genauigkeit, durch den Mut zur Selbstentblößung und durch die Klarheit, wie ja auch der Titel lautet, mit der Jamieson ihren Gegenstand untersucht. Dazu gehören auch medizinische Recherchen, der Vergleich moralischer Bewertungen männlicher und weiblicher Alkoholiker und die in Jamiesons Augen gescheiterte und menschenfeindliche amerikanische Drogenpolitik, den War on Drugs. Ihr Fokus liegt auf den Möglichkeiten, gesund zu werden, während die Ursachen für Alkoholabhängigkeit nur am Rande eine Rolle spielen. Jamieson erkannte irgendwann, dass die Frage, warum sie süchtig wurde, ihr nicht weiterhalf. Und das führt zu einer ihrer zentralen Aussagen. Sie lautet, die Erkenntnis, dass die Gleichung, wenn ich mich selbst verstehe, wird es mir bald besser gehen, ein Trugschluss war, führte dazu, dass ich die von mir so verehrte Selbstreflexion als Kennzeichen eines säkularen Humanismus in Frage stellte. Kenne dich und verhalte dich entsprechend. Was, wenn man diese Formel einfach umdrehte? Verhalte dich und lerne dich anders kennen. Wie schwer das ist, davon zeugt ihr Buch. Ebenso wie davon, zu welchen kreativen Leistungen eine trockene Alkoholikerin in der Lage ist. So wie schon in ihrem vor 3 Jahren auf Deutsch erschienenen Buch »Die Empathietests« erweist sich die Autorin auch nun wieder als klug reflektierende Tiefschürferin.
Barbara Dobrik über Leslie Jamieson, »Die Klarheit«. Alkohol, Rausch und die Geschichten der Genesung aus dem Englischen von Kirsten Rieselmann. Erschienen bei Hansa Berlin, es kostet 28 Euro. Meine Lieblingsversion des September-Songs von Kurt Weill ist übrigens diese hier. Von Lou Reed.
For it's a long, long while from May to December, and the days grow short when you reach September, and I have lost my teeth, and I'm walking a little lame. Hey honey, I haven't got the time for any waiting game. And the days turn to gold as they grow few. September, November, and these few golden days I'd like to spend.
vergangenen Jahr erschien bei Hansa der außerordentlich süffig zu lesende Reißer Ein wenig Leben über die schreckliche, am Ende unerträgliche Vergangenheit eines New Yorker Rechtsanwalts im Kreise seiner Freunde. Hanya Yanagihara, die Autorin, ist US-Amerikanerin hawaiianischer Abstammung. Sie arbeitet als Redakteurin beim Stilmagazin der New York Times und gilt als Fachfrau für die Darstellung seelischen und körperlichen Leids. Jetzt erscheint von der Autorin und Journalistin schon wieder ein Roman auf Deutsch. Und dabei handelt es sich um das nachträglich aufgelegte, 5 Jahre alte Debüt der Autorin. Shirin Sochitrawalla über Hanya Yanagiharas nachgetragenes Debüt.
Auch diesmal interessiert sich Hanya Yanagihara vornehmlich für Männer. Frauen kommen in diesem Roman, wenn überhaupt, in meist eher negativ besetzten Szenen vor. Der Mann, um den sich diesmal alles dreht, heißt Norton Perina. Aus 2 Nachrichtenmeldungen, die den Roman einleiten, erfährt man, dass es sich bei ihm um einen Nobelpreis gekürten Wissenschaftler handelt, der mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs konfrontiert ist. Im Vorwort übernimmt ein enger Vertrauter von Norton Perina das Wort, der ihn dazu bringt, sein Leben aufzuschreiben. Und genau diese Memoiren bilden dann das Kernstück des Romans. Es ist die Geschichte eines alten weißen Mannes, 1924 geboren, der sich der Medizin verschreibt und sich später in den 50er Jahren einer Gruppe von Anthropologen anschließt, die im Dschungel eines fiktiven mikronesischen Inselstaates dem Geheimnis des ewigen Lebens auf die Spur kommen. Monatelang lebt Perina inmitten der Wildnis, fernab von dem, was man Zivilisation zu nennen gewohnt ist. Perinas Aufzeichnungen über diese Zeit sind immer wieder von Fußnoten unterbrochen, wissenschaftlichen Erklärungen, die vorgeben, dass es sich bei dem Bericht um eine wahre Geschichte und nicht etwa um Fiktion handelt. In Wahrheit gibt es weder die bereiste Inselgruppe noch die dazugehörigen Eingeborenen und ihr ultralanges Leben dank verspeistem Schildkrötenfleisch. Yanagihara spielt vielmehr mit der Wirklichkeit, indem ihr Roman so tut, als sei er ein Sachbuch.
Die durchschnittliche uiwanische Frau ist 1,35 Meter groß, der durchschnittliche uiwanische Mann 1,42 Meter. Die durchschnittliche uiwanische Familie hat 4 Kinder. Die Frauen beginnen, wie alle Frauen in tropischen Gefilden, früh zu menstruieren, zum Teil schon mit 8, meist aber mit etwa 10 Jahren, und haben mit 40 die Menopause vollzogen. Die Uiwaner sind für ihren ausgezeichneten Hörsinn und außergewöhnlichen Geruchssinn bekannt. Sie sind anfällig für Zahnfäule.
Die einzelnen Merkmale für ihr Volk hat sich Yanagihara aus unterschiedlichen Ecken und Enden der Welt zusammengeklaubt. Keineswegs aus der Luft gegriffen ist indes die Figur des wissbegierigen Forschers Norton Perina. So erzählt die Autorin jedem, der es wissen möchte, dass ihre Hauptfigur auf dem Leben des Wissenschaftlers und Mediziners Daniel Gajdusek beruht, ein ebenfalls mit dem Nobelpreis dekorierter US-amerikanischer Mediziner und Wissenschaftler mit ähnlichen Lebensdaten, der auch etliche Kinder adoptierte und dann Ende der 90er Jahre wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt wurde. Die Frage, welche die Autorin dabei umtreibt, lautet schlicht: Wenn ein großer Mann schreckliche Dinge tut, ist er dann noch ein großer Mann? Diese Frage ist heute aktueller denn je. Häufen sich doch im Zuge der sogenannten MeToo-Debatte öffentliche Anzeigen sexuellen Missbrauchs, die nicht selten Karrieren beenden. So gesehen kommt dieser Roman wie gerufen. Das Problem ist bloß, dass dieses Thema die längste Strecke des Buches gar keine Rolle spielt. Die erwähnte Nachrichtenmeldung zu Beginn versetzt die Leser zwar in erhöhte Anspannung angesichts des kommenden Unheils, doch dann lässt Yanagihara die Erwartungen die längste Zeit ins Leere laufen. Zu Beginn schreibt sie auch über Norton Perinas Herkunft, seine phlegmatischen Eltern, seinen kunstsinnigen Bruder, frühe Schicksalsschläge und andere Umstände seines Großwerdens. Hier gelingen der Autorin von Menschenkenntnis getragene Szenen, die ohne es auszusprechen davon erzählen, dass Eltern meist nicht die Kinder haben, die sie gerne hätten. Und umgekehrt. Doch ehe man sich versieht, ist das scheinbar auserzählt und Norton Perina steht schon am Seziertisch der Universität und schneidet Mäuse auf. Dabei fremdelt Yanagiharas metapherngesättigter Erzählstil weder mit Pathos noch mit exotischem Kitsch und überzeugt immer wieder mit ungewöhnlichen, wenn auch wie aus dem Lehrbuch tönenden Vergleichen. Ein Wintermantel ist da so schwer wie ein Leichnam. Augenfarben trüb olivgrün wie Kapern. Und Gedanken werden hin und her gewendet wie Bonbons im Mund. Daran ist nichts auszusetzen, wie auch am saftigen Stil der Autorin nicht, mag auch alles eine Spur zu Sensationslüstern daherkommen. Im Mittelpunkt des Romans stehen die Forschungen in die dunkel lockende Inselwelt, die Reisen ins vermeintliche Herz der Finsternis. Dort entdeckt Perina rituellen sexuellen Missbrauch kleiner Jungen, ein Thema, das Yanagihara schon in ihrem Bestseller »Ein wenig Leben« thematisierte.
Drinnen legte sich der Junge rücklings auf die Matte. Sein Gesicht war unbewegt, aber ich sah, dass er die rechte Hand, die von der Tür aus sichtbar war, öffnete und ballte, wie es die Männer um ihre Speere taten, wobei der Junge natürlich nichts als Luft umschloss. Der Häuptling stellte sich mit gespreizten Beinen über ihn und sang einige Worte. Das Brummen schwoll weiter an, und dann ließ sich der Häuptling langsam herab, senkte sich erst auf die Knie, um sich dann ganz auf den Jungen zu legen und einige Minuten lang reglos so zu verharren.
Im neuen Roman dient das Thema der Autorin auch als Ausgangspunkt zu Überlegungen über Fragen der kulturellen Identität. Norton Perina verortet sie auf der Seite der Kulturrelativisten, die nicht an eine universelle Ethik glauben. Auch diese Fragen sind brandaktuell, wie ja auch die Frage nach der moralischen Verantwortung der Wissenschaft, die dieser Roman dezidiert stellt, nie aus der Mode kommt. Beim Lesen von »Das Volk der Bäume« denkt man unwillkürlich an die Dilemmata großer Wissenschaftler, die von ihren eigenen Entdeckungen zugleich professionell total begeistert und menschlich zutiefst erschrocken sind. In diesem Spannungsfeld bewegen sich auch die Figuren in Yanagiharas Roman, der erst auf den letzten 100 Seiten sein volles Potenzial entfaltet. In diesen erweist sich die Autorin dann als Hohepriesterin zwischenmenschlicher Grausamkeit, die mit dem Kind Victor zudem eine Figur erschafft, die in ihrer Ambivalenz allen anderen des Romans überlegen ist. So bleibt es einfach bewunderungswürdig, wie Yanagihara ihren eher schleppenden Roman doch noch zu einem fulminanten Ende führt.
Das Volk der Bäume ist bei Hansa erschienen und kostet 25 Euro. Und jetzt gibt uns Sting den Mackie Messer.
See the shark has teeth like razors. All can read his open face. And Mackie has got a knife, but not in such an obvious place. See the shark how red his fins are as he slashes at his prey. Mac the knife wears white kid gloves which give the minimum away.
Und der Haifisch, der hat Zähne, das ist, phänomenologisch betrachtet, vollkommen korrekt. Der Philosoph Hans Blumenberg hatte es weniger mit Haifischen, dafür bekanntermaßen mit Löwen, die er allerdings gerne auch im Paradies beschrieb, wo sie am wenigsten tun konnten, was Löwen bekanntlich tun, nämlich gefährlich sein. Hans Blumenberg, das war ein Denker, der Literatur und Philosophie nie trennte, sondern der literarisch philosophierte. Für Deutschland ist das ungewöhnlich. Bücher von ihm tragen Titel, die meistens sehr ansprechend wirken, aber weil er kein richtiges System aufbaute und keine Weltrevolution forderte, blieb er etwas unbekannt. In den letzten Jahren gibt es allerdings wachsendes Interesse. Im Surkamp Verlag ist jetzt eine Sammlung seiner phänomenologischen Schriften erschienen und Thomas Palzer, selbst Schriftsteller und Betreiber einer philosophischen Praxis, hat sich das Buch angeschaut.
Was Wirklichkeit ist, dessen dürfen wir nie ganz sicher sein, ist unser Wirklichkeitsverständnis doch abhängig von den Vorannahmen, die wir getroffen haben. Der Phänomenologe Hans Blumenberg geht sogar noch einen Schritt weiter. In einem in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts entstandenen Aufsatz mit dem Titel »Wirklichkeit als Grenzbegriff« konstatiert er süffisant, dass Wissenschaft eine Denkform ist, die als Zulassungsbeschränkung für das, was fortan für wirklich gelten soll, verstanden werden muss. So können wir sagen, dass beispielsweise das leibliche Alphabet, bestehend aus Ahnungen, Müdigkeiten, Überzeugungen, Beklemmungen und dem Eindruck, sich mal leicht, dann wieder schwer zu fühlen, von der wissenschaftlichen Weltanschauung aus dem, was für wirklich genommen werden darf, ausgeklammert worden ist, als zu volatil, zu unsicher. Was wirklich ist, muss nämlich nach Maßgabe terminologischer Sprache zweifelsfrei sein, der Nachprüfung zugänglich und immer wieder antreffbar. Klar, was am allerwenigsten bezweifelt werden kann, ist das Ich, das diese oder andere Zweifel hat. Denn dass es zweifelt, kann es nicht wiederum bezweifeln, woraus folgt, dass es die letzte unhintergehbare Wirklichkeit darstellt. Allerdings muss es sich laut Blumenberg dann um ein gereinigtes Ich handeln, um ein Viertel-Ich, das frei von Stimmungen ist, von Gefühlen, Launen, Sympathien und Unentschiedenheiten. Dieses hygienisierte und abgemagerte Ich entspricht leider ganz und gar nicht dem real existierenden Nubel, das nach einem Wort des Schriftstellers Helmut Krauser daliegt und stinkt. Es handelt sich bei ihm vielmehr um ein Gehirn im Tank, um eine zerebrale Schrumpfform dessen, was man einmal Person genannt hat, kurz um etwas, das glaubt, Denken könne auf den Körper umstandslos verzichten und diesen wie überhaupt die ganze Welt sogar aus sich selbst hervorbringen. Im knappen Jahrzehnt zwischen 1981 und 1988 hat sich Blumenbergs Beschäftigung mit der Phänomenologie in einer Reihe von Texten niedergeschlagen, die alle zusammen eine phänomenologische Anthropologie ergeben sollten, die aber als solche nie publiziert worden ist. Nun hat der Kulturwissenschaftler Nicolas Zambon von der FU Berlin die Texte, die übrigens alle von Blumenberg in ein Tonbandgerät hinein diktiert und maschinenschriftlich transkribiert worden sind, zu einem 500-Seiten-Opus zusammengefasst und im Surkamp Verlag herausgegeben. Selbstberührung lautet der Titel eines anderen Essays, an dem sich das Faszinosum Blumenberg gut studieren lässt und welches der Philosoph Dieter Thome in einer Rezension für die FAZ zu Recht als Mischung aus Vergeistigung und Verweltlichung identifiziert. In dem kleinen Text widerlegt sein Verfasser den Idealismus, der beharrlich abstreitet, dass es neben dem Ich noch irgendetwas anderes Identisches im Raum gebe. Blumenberg setzt den Körper wieder ins Recht, indem er gegen die totale Vergeistigung auch diesmal die Welt ins Spiel bringt, und zwar in der Form von Doppeläugigkeit, Doppelhändigkeit, Doppelseitigkeit. Wenn der Finger der einen Hand über den Rücken der anderen fährt, dann erst begreift der Körper Identität und Veränderung. Er hat nämlich die Empfindung kontinuierlicher Berührung, das heißt, die Hand erkennt den Finger am Ende als denselben wieder. Die Eigenleiberfahrung haptischer Symmetrie liefert das A priori für Zeitbestimmung. Blumenberg nennt das die Symmetrizität des Körpers. Die Symmetrizität unseres Körpers ist folglich verantwortlich für den inneren Sinn, für jene Selbstaffektion, die es ermöglicht, Veränderung, Dauer, Gleichzeitigkeit und Zeitpunkt überhaupt als solche wahrzunehmen. Und erst dann ist der Körper überhaupt in der Lage, sich selbst in Raum und Zeit zu lokalisieren, seine Erinnerungen als Erinnerungen zu bestätigen. Beim Händeklatschen etwa fallen Absicht und Erwartung auf eine Weise zusammen, die Zeitbestimmung durch erlebte Simultanität unmöglich macht. »Wie klingt das Klatschen einer Hand?«, fragt der Meister im Zen. Hans Blumenberg hat die Antwort.
Thomas Palzer über Hans Blumenberg, Phänomenologische Schriften 1981 bis 1988, herausgegeben von Nicolas Zambon. Das Buch ist bei Surkamp erschienen und kostet 48 Euro. Das war das SWR 2 Lesenswertmagazin. Wir besprachen heute als Buch der Woche Clemens Setz, Der Trost runder Dinge, Barbara Honigmanns Roman Georg, Heinrich Breleurs Buch Brecht, Roman seines Lebens, von Leslie Jameson Die Klarheit, Alkohol, Rausch und die Geschichten der Genesung und von Hanya Yanagihara Das Volk der Bäume und außerdem zum Schluss die phänomenologischen Schriften von Hans Blumenberg. Die Musik stammte vom 1985 erschienenen Album Lost in the Stars und die Stars waren unter anderem Lou Reed, Sting, Charlie Hayden und Marianne Faithfull. Mein Name ist Alexander Wassner, Technik zur Sendung machte Bettina Krohl. Die Sendung wiederhören können Sie auf swr2.de/literatur. What
heart was sent to the soldier's wife from the far off Russian land. From Russia there came just a